Guten Morgen miteinander. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder mal ein Dorf im Wieland sein darf. Also auf der anderen Seite von der Peripherie vom Kanton Zürich. Sonst bewegen wir uns eben eigentlich immer so an der Grenze zum Kanton St. Gallen. Und jetzt heute plötzlich wieder auf der Grenze zum Kanton Schaffhausen. Vielleicht noch kurze Präzisierung zu dem, was Susanne gesagt hat. Also letzten Sommer, es war da, wo es wieder aufgegangen ist, das erste Mal. Und es war nicht so, dass das Auto mich verloren hat, sondern dass meine Konzentration mich für einen Moment verloren hat. Ich habe meinen Blick abschweifen lassen auf ein Bauprojekt in der Nähe von Ilnau. Und schon ist der Randstein näher gekommen und hat den Pneu aufgeschlitzt. Also das Auto ist weiterhin einwandfrei gelaufen. Wir sind auch in der Zwischenzeit sogar in der Bretagne in der Ferien mit dem Auto und hat alles wunderbar geklappt. Gut. Susanne hat schon gesagt, Einheit wird heute Morgen das Thema sein, wo wir miteinander darüber nachdenken. Wenn ihr das Bild seht, dann wissen alle zusammen, um was es geht. Und jetzt ist ein volles Jahr Corona. Ein Thema, wo man muss sagen, das hat jetzt die Schweiz wirklich nicht geeint. Im Gegenteil, es ist polarisiert worden, es hat auch Spaltungen gegeben. Wenn wir in die Politik hineinschauen, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dann ist die Parteienlandschaft tief gespalten, wie man mit dem Thema umgehen soll. Am letzten Freitag haben alle gehofft, dass es geöffnet wird. Die einen Parteien haben sich wahnsinnig dafür eingesetzt, haben sogar das wollen im Gesetz verankern. Und die anderen haben sich dagegen aufgelehnt. Und jetzt ist es so gekommen, wie der Bundesrat entschieden hat. Wer jetzt richtig oder falsch liegt, ich bin auch nicht ein Spezialist, dass ich das müsste oder könnte beurteilen. Das muss ich und tue ich auch anderen überlassen. Aber die Tatsache ist, das Thema, es ist ein Thema, das nicht einfach ist. Und wenn ich an meine Arbeit als Bereichsleiter denke, dann merke ich, wie schwierig das ist. Wenn ich am Arbeiten bin, dann muss ich die Leute ins Homeoffice schicken und sagen, was machst denn du da im Büro? Warum bist jetzt du trotzdem da? Es gibt doch Homeoffice-Pflicht. Und wenn ich in der Kirche bin, dann schaut man, dass man möglichst viele Leute in einen Raum hineinbringen kann. Und das beißt sich dann eben manchmal, wenn man dann plötzlich zwischendrin steht. Ich habe schon manchmal gesagt, zum guten Glück weiss mein Chef nicht immer, was ich am Wochenende auch noch mache. Sonst würde er sagen, bist du wahnsinnig, das braucht jetzt heute gar niemand. Und ihr merkt, es ist ein Thema, das polarisiert. Und das sogar so weit geht, dass es auch Familien auseinanderreisst. Weil man sich nicht einigen kann, wie man es jetzt handhaben soll. Und bei uns im Hauskreis haben wir einen Mann, der nimmt das ganz wörtlich und sagt, zwei Haushaltregelung heisst, ich treffe mich nur noch mit zwei Haushalten, auch privat. Also seit dem Januar ist er im Homeoffice und er trifft sich, wenn er sich mit jemandem trifft, nur noch mit seinen Eltern. Und alle anderen Kontakte sind abgebrochen. Wir haben wegen dem kein Problem miteinander, aber nicht alle nehmen es so locker. Einheit merkt man plötzlich, es ist ein Thema, das nicht nur polarisiert, sondern auch trennt. Und wenn man einen Schritt weiter geht, auch den Mann kennen wir alle und da wissen wir auch, der hat auch nicht Einheit geschaffen. Im Gegenteil, er hat eine Nation, eine Weltmacht so zerstritten gemacht, dass es wirklich Gräben gibt, auch in dieser Nation und sie wollen eine Weltmacht sein. Auch das, wer jetzt welche Schuld trägt oder was dazu beiträgt hat, kommen wir dann später noch eins dazu. Aber auf jeden Fall, wir merken plötzlich, ein paar wenige Aussagen oder ein bisschen pointierter etwas machen oder etwas nicht machen. Und schon hat man Feuer im Dach und steht man vor der Frage, ist das überhaupt noch eine Weltmacht, die man da als Weltmacht bezeichnen kann? Oder müsste man ihnen ein Fragezeichen machen und sagen, sie sollen selber mal zuerst intern aufräumen und eine Lösung schaffen. Und jetzt kann man weitergehen, zurück in die Geschichte, auch andere Themen ansprechen. Auch die zwei Männer sind nicht Freunde geworden. Weiss jemand gerade, wer das könnte sein? Luther und Zwingli, Marburger Gespräch von 1529, die sind sich dort so hart an den Karren gefahren, dass sie froh sind, dass sie sich nie mehr über den Weg laufen müssen. Es ist dann noch ein tragischer gekommen, der Zwingli ist heimgekommen in die Schweiz. Und dann der Kappelerkrieg ist dann gleich darauf umgekommen im Krieg. Aber wegen der Abendmahlsfrage haben sie sich so hart ausgeteilt, dass sie froh gewesen sind, dass sie nicht im gleichen Haus wohnen müssen. Heute würde man sagen, dass sie nicht zusammen im gleichen Lift stecken bleiben. Also das ist wahnsinnig. Und jetzt merken wir plötzlich, in der christlichen Gemeinschaft ist es gar nicht immer so einfach, die Einheit zu wahren. Luther hat mehr betont, das ist der Leib Christi und der Zwingli war mehr auf der symbolischen Seite gewesen. Aber eine Härte haben sie an den Tag gelegt, die beiden Männer, denen haben wir so vieles zu verdanken. Aber in der Abendmahlsfrage ist man auch an diesem Punkt noch nicht weiter. Und jetzt merken wir plötzlich, sogar in den christlichen Kreisen, können wir sagen, ja, wir sind doch alle von der Liebe Gottes erfüllt und wir sind doch alles Brüder und Schwestern. Aber eben, man kann sich, wie man so schön sagt, Geschwisterte nicht auswählen und manchmal hat man dann auch unter den Geschwisterten unterschiedliche Meinungen, Ansichten und es geht auseinander. Und selbst die deutsche Nation, wenn sie ihre Nationalhymne singt, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ja, das kann man x-mal singen und bei dem Sportanlass, wenn die Deutschen zuoberst auf der Treppe stehen, auch abspielen und mitsingen. Und in dem, dass man singt, hat man die Einheit noch nicht erreicht und auch noch nicht dauerhaft gelebt. Ja, und dann gibt es so Leute, die sagen, ja, aber man muss auch zwischen ihr können zu der Meinung stehen und ein bisschen beharrlich bleiben. Man kann doch nicht einfach wie ein Fähnchen im Wind sich eins in die Richtung und eins in die Richtung bewegen. Man muss doch ein bisschen Charakter zeigen und ein bisschen Profil zeigen und darum muss man auch ein bisschen beharrlich sein. Bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende, wirklich. Ist das wirklich die Meinung? Ist es so gemeint? Auch in anderen Themen, wenn man noch eine Gemeinde aufgreifen tut, wenn es um Anbetung geht. Kindertaufe ist schon längst kein Thema mehr, aber über das hat man auch gestritten. Toronto sagen, ist auch ein altes Thema. Heute sind es andere Themen. Vielleicht sind es am Schluss sogar Methodenfragen, Formfragen, Farbfragen. Ihr seid am Bauen, ich weiss nicht, wie ihr euch auf Farben geeinigt habt. Bei der Aufnahme ist gesagt worden, ja eben, es gibt in jeder Gemeinde etwas. Ich weiss nicht, was es in Smartalen im Moment gerade aktuell gibt. Vielleicht ist es eine Farbfrage. In 2 Wochen feiert man Ostern. Und wenn wir ins Ostergeschehen hineingehen, in die Osterberichte, dann finden wir einen Bericht oder finden wir Jesus, wie er mit den Jüngern das Abendmahl gefeiert hat und wie er nachher mit den Jüngern im Garten Gethsemane gegangen ist. Und dort hat Jesus für die Jünger gebetet. Und Susanne hat schon angetönt, sie hat schon einen Teil davon vorgelesen. Ich lese nochmal aus Johannes 17, Vers 11 und Vers 20 bis 23. Vielleicht muss man vorausschicken, Jesus hat angefangen in dem hohen priesterlichen Gebet, zuerst einmal eine Auslegion machen. Vater, du hast mich in die Welt gesendet, ich bin hier reingekommen und ich habe ein Wort gegeben und sie haben das Wort aufgenommen und sie gehören jetzt zu dir. Sie haben das Wort als deine Wahrheit erkannt und sie leben mit deinem Wort. Das ist so ein Anbetungsteil, so ein Einleitungsteil, wo Jesus einfach mal zeigt, was passiert ist, wie sich etwas verändert hat, auch unter den Jüngern. Und wie sie den Weg zum Vater gefunden haben und wie sie eine Gemeinschaft geworden sind. Und dann fängt er aber an im Vers 9 mit Bitte. Und ich lese jetzt den Vers 11 und 20 bis 23. Nein, ich lese gleich ab Vers 9. Und ich bitte für sie, nicht nur für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihre Worte an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und du sie liebst, gleich wie du mich liebst. Es ist so ein Wortspiel, könnte man fast meinen, zwischen ihr hin und her, aber es geht ganz eindeutig, es geht um Einheit. Und es ist interessant, dass genau die Bitte um Einheit, dass die doppelt rauskommt, dass die zweimal genannt wird oder dass die zweimal ausgesprochen wird, einmal im Vers 11 und dann im Vers 20 bis 23 wird sie gerade noch einmal aufgenommen. Und man könnte daraus etwas lesen, wie wichtig das eben die Einheit war. Und gleichzeitig, wie schwierig das es jemand könnte werden, wenn er weg ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was man hier betonen kann und sagen, es kommt wie zum Ausdruck, wie wenn Jesus zum Vater will sagen, du Vater, wir haben zusammen ein grosses Problem. Und wenn man denn das so liest, dann kann man fragen, ja, wo ist denn das Problem? Und dann kann man noch einmal genauer heranschauen und dann kommt die Aussage, Vater, ich bin jetzt dann bei dir, ich bin jetzt dann nicht mehr in dieser Welt inne, aber die sind immer noch in dieser Welt inne. Ich bin jetzt 2 oder 3 Jahre auf dem Monat genau, kann ich euch nicht sagen, wie lange das wirklich war, aber ich bin wirklich ein Zeitchen mit ihnen zusammen gewesen und du weißt ja selber, was das für Jünger sind. Du weißt ja selber, wie sich die verhalten haben. Wenn man das ein bisschen genauer anschauen tut, da sind doch einmal Mütter gekommen und haben wollen ihre Kinder bringen zum Segnen. Und das haben die Jünger gesagt, haut ab. Er hat jetzt keine Zeit, das ist jetzt nicht so wichtig. Vielleicht hat das nicht, haben sie es nicht in dem Ton gesagt. Und auf jeden Fall, die Jünger haben den Eindruck gehabt, sie wissen besser, was der Meister will und was er nicht will. Oder da hat es Sättige dabei gehabt, die dafür gekämpft haben, dass sie im Himmelreich dürfen, die zu Jesus, zu der Rechten und zu der Linken sitzen, Johannes und Jakobus. Und das hat ein bisschen Unmut gegeben unter den Jüngern. Oder sie haben miteinander diskutiert, wer ist denn der Größte, wer ist der Wichtigste. Ja, alles Themen, die es heute nicht mehr gibt. Nein, es ist einfach eine Tatsache, wo man merkt plötzlich, die Jünger, das sind Menschen. Das sind eindeutig ganz normale Menschen. Da können wir jetzt machen, was wir wollen. Und Jesus sieht noch weiter und sagt, es reicht nicht, dass ich nur für die bitte, die jetzt gerade da sind. Sondern, wenn die einmal nicht mehr da sind, wir gehen davon aus, und das ist auch wirklich so eingetroffen, sonst wären wir heute nicht da. Andere sind durch die zum Glauben gekommen, die Kette ist weitergegangen. Ja, und die Tatsache ist, die Problematik hat sich über all die Jahrhunderte weiter so abgespielt. Der Mensch ist Mensch geblieben. Und trotz Wiedergeburt, trotz Bekehrung, trotz Veränderung in unseren Herzen. Eben, wir haben vorhin den Luther angesprochen. Der Luther hat einmal gesagt, das Biss kann schwimmen. Das alte Wesen, das bringe ich einfach nicht weg. Und dann merken wir plötzlich, da drinnen steckt etwas von Herzenshaltungen, die nicht gut sind. Wie schnell kommt es zu Sturheiten, zu Selbstbehauptung. Jeder kämpft für sein Recht. Jeder kämpft für seine Ansicht. Und in der Tatsache sagt er nur manchmal, schliesslich habe ich auch meine Erfahrungen gemacht. An der Zürcher Hochschule habe ich jetzt schon den 2. CAS gemacht. Und mit dem CAS habe ich auch müssen, Arbeiten schreiben. Sein im Change Management, ein dickes Buch. Ich weiß nicht, ob es jemand auch kennt. Auf jeden Fall bin ich dort drinnen auf ein Zitat gestoßen, auf eine Aussage, wo einer schreibt: Wir gehen immer davon aus, Erfahrung macht weise. Erfahrung macht dumm. Macht er einfach das so plakativ. Schreibt er, Erfahrung macht dumm. Weil wir gehen immer davon aus, dass das, was ich erfahren habe, in dieser speziellen Situation, dass sich das einfach auf alle anderen Situationen, die im Leben noch kommen, genau gleich adaptieren lässt. Nein, jede Erfahrung hat einen Kontext. Aber wir sind der Überzeugung, meine Erfahrung macht mich gescheit. Vielleicht müssen wir das einmal reflektieren, wie wir mit der Erfahrung umgehen. Aber wenn dann das noch Erfahrung mit Sturheit und Selbstbehauptung und Selbstverwirklichung verknüpft wird, dann kann es heikel werden. Dann kann es sogar in der Ehe heikel werden. Vor wenigen Wochen ist eine Mitarbeiterin zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, du Markus, geil, es könnte denn sein, dass eine Liegenschaftsverwaltung bei dir anruft und sich erkundigt wegen meinem Einkommen. Ich bin eben wieder auf Wohnungssuche. Und dann sage ich, ja, tun wir zügeln. Dann sagt sie, nein, ich tue zügeln. Sie hat in einer Partnerschaft gelebt und sie hat den grossen Wunsch gehabt, eine Familie können zu gründen. Aber jetzt ist es auf das rausgelaufen, dass ihren Partner, sie hat ihm ein Jahr Zeit gegeben und am Schluss sagt er, nein, ich will nie ein Kind haben. Und ihre Entscheidung war, dann trennen wir uns. Ich will ein Kind. Ob ihr der Wunsch jetzt auf dem Weg in Erfüllung gehen kann, das weiss ich nicht. Das weiss sie auch nicht. Und sie geht ein hohes Risiko ein, ob sie dann so schnell wieder einen Partner findet und ob dann der gewillt ist, eine Familie zu gründen, das weiss sie alles nicht. Ob sie überhaupt Chancen haben, schon rein körperlich Kind zu bekommen, wissen sie auch nicht. Aber darum, wenn jemand an etwas verbissen ist und sagt, das will ich und das lasse ich nicht los, dann kann es heikel werden. Und selbst in unserem Christsein, wo wir noch vielleicht so viel Bibeln lesen und miteinander Gemeinschaft suchen, miteinander beten und uns über das Wort austauschen, was ist Gottes Wille, was will er von mir? Es kann heikel werden, wenn dann plötzlich die Härte drin kommt. Und die Tatsache ist, das hat Jesus da vorausgesehen. Die werden miteinander streiten. Ja, wenn man in die Apostelgeschichte hineingeht, Apostelkonzil, jetzt haben sie miteinander auch gestritten. Müssen jetzt die Leute, die neu zum Glauben gekommen sind, sich an die jüdischen Gesetze halten oder nicht? Was müssen sie einhalten, was müssen sie nicht einhalten? Zum Glück hat es dort auch noch Leute gegeben, die gut haben können vermitteln und am Schluss haben sie sich schnell können einigen. Aber der Barnabas und der Paulus haben sich nicht können einigen, ob der Johannes Markus wieder darf mitkommen auf die Missionsreise. Sie haben gestritten und sie haben sich getrennt. Und das ist in der Christenheit bis heute so. Wir bleiben die Menschen. Und darum, die Bitte um Einheit ist kein Zufall. Und der George Williams, kennt ihr jemanden? Haben wir sehr viele Leute unter uns. George Williams, der Gründer war vom CV Jodem, hat genau den Vers als Grundsatz genommen für die Bewegung vom CV Jodem. Weil er gewusst hat, das wird eine Herausforderung sein. Und jetzt kann ich euch fragen, oder dürft selber reflektieren, oder dürft mit eurem Ehepartner oder mit euren Kind einmal darüber diskutieren, ja, wie ist denn die letzte Diskussion ausgegangen? Beim letzten grossen Meinungsverschiedenheit in eurer Familie, in eurer Ehe mit euren Kind, wie habt ihr denn den gelöst? Ist es denn so einfach gewesen, so christlich, so brüderlich, so einfach so wohltuend? Und selbst das kann schwierig werden. Zum guten Glück sind wir in der Familie bei der Ferienfrage immer gut aneinander vorbeikommen. Haben wir es gut können einigen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und Corona hilft an dem Punkt ja auch, dass wir nicht lange überlegen müssen, gehen wir ins Ausland in die Ferien oder bleiben wir in der Schweiz. Aber irgendwann ist dann das auch wieder vorbei. Ja. Und dann merken wir, was in uns innen steckt, wie schnell das auch Neid oder Egoismus oder eben auch Sturheit zum Ausdruck kommt. Und wenn es dann wirklich zur Trennung kommt, dann merken wir, dann hat es auch immer zu tun mit Enttäuschungen, mit Verletzung, mit Einsamkeit oder vielleicht am Schluss Verbitterkeit. Aber die grosse Frage ist, was meint denn Jesus wirklich, wenn er von Einssein reden tut? Ist denn Jesus mit seinem Vater immer eins gewesen? Wenn wir das Gebet anschauen, wo Jesus betet hat, wenn wir in Matthäus, Markus, Lukas hineingehen, nicht Johannes, sondern eben die anderen Evangelien, dann kommt dort noch etwas anderes raus und dann kann man sich fragen, ist das Einheit gewesen? Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das klingt schon fast ein bisschen nach einem faulen Kompromiss. Einer hat dominiert und der andere hat sich gefügt. Ich meine, so kann man das Problem auch lösen. So kann man die Situation in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz lösen. Einer muss sich einfach fügen. Und wenn es ein bisschen Herd auf Herd geht, dann sagt man am Schluss, wir machen eine Abstimmung und die Mehrheit sagt, was gilt. Was aber am Schluss so ist, dass die Mehrheit nicht immer recht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ist der Vater und der Sohn sich dann immer einig sein? Oder hat sich da einfach einer müssen fügen? Das ist eben speziell, dass das immer noch Einheit ist. Weil wenn man die ganze Heilsgeschichte anschaut, kommt ganz klar raus. Der Vater und der Sohn, die sind sich einig gewesen. Wir wollen Erlösung. Wir wollen für die Menschen Erlösung. Wir wollen nicht, dass sie für ewig verloren gehen, sondern wir wollen, dass sie gerettet werden. Und darum kommt auch so deutlich raus im Philipperbrief, da sagt der Paulus, der Sohn hat sich freiwillig dazu entschieden und gesagt, ich will die Herrlichkeit vom Vater verloren, er will reingehen in die Welt, in die Verlorenheit. Und er hat da schon gewusst, dass er wird müssen sterben, wenn er den Weg geht. Aber er ist entgangen. Jetzt, wo er kurz davor steht, wo es nur noch um Stunden geht, dass er gefangen genommen wird, hat er aber auch als wahrer Mensch, nicht nur als Gott, sondern als Mensch plötzlich gemerkt, was es heisst, den Weg zu gehen. Und ich weiss nicht, wer leidet denn von euch schon gern? Ich meine, schon nur einen Speisen kann wehtun, wenn er am falschen Ort um den Fingernagel liegt. Das kann mühsam sein. Aber Jesus hat gewusst, es geht nicht nur um einen Speisen, den ich jetzt dann gerade einfange. Sondern es geht um verbale Attacken, aber es geht vor allem auch um körperliche Leiden. Vergeiselt werden, von müssen ein Kreuz tragen, von müssen Nägel durch die Hände treiben lassen und an dem Kreuz oben hängen und einen Spiess in die Seite hineinstechen lassen. Bis er dann endlich nach einem stundenlangen Todeskampf kann sterben. Und er hat die Leiden vor sich gesehen. Und er hat gesagt, das will ich lieber nicht. Aber er ist sich immer noch einig mit dem Vater, die Erlösung will ich. Und das ist eben das Spezielle an der ganzen Sache. Und das ist das, was vielleicht ein Ansatz ist, wo es sich lohnt, dass du und ich über das einmal nachdenken tut. Für die Einheit, für die Einmütigkeit. Dass er das gemeinsame Ziel mit dem Vater hat können erreichen, bin ich bereit, ein Opfer zu bringen. Bin ich bereit, das Opfer zu bringen? Wie viele Opfer bist du bereit zu bringen, um mit deiner Familie etwas Gemeinsames zu erleben? Natürlich kann es nicht sein, dass in der Familie, wenn es um die Ferien geht, der Vater sagt immer, was hergeht und die anderen kommen einfach mit. Schließlich zahlt ja auch der Vater. Nein, man kann ja auch reden miteinander. Und selbst wenn der Vater nicht immer gern geht, Wellnessen, kann er es ja vielleicht gleich einmal auf sich nehmen, das Opfer. Und einmal ein bisschen gemütlicher machen. Oder bei uns in der Familie ist es mittlerweile so, als Familie sind wir noch jemanden gewandert. Früher auch noch mehr mit Sargmeisters gewandert, im Engadin aber. Und haben noch ein paar Touren gemacht, dort über das Svenna-Pass und die Uina-Schlucht ab oder aufs Garl über. Also es sind ein paar Stunden gewesen, wo wir dort gewandert sind. Wenn ich heute von Wandern rede, dann sagt meine Frau, kannst du alleine gehen. Ich gehe jetzt mittlerweile mit meinem Sohn und mit meinem Schwiegersohn wandern. Wir sind wegen dem, wir haben nicht Krach miteinander. Aber die Einheit besteht auch darin, dass man einander Freiheiten gibt und sagt, man kann es so oder so machen. Nicht, es muss immer so gehen, wie ich das will haben. Merken wir, die Herzenshärtigkeit, die kommt schnell zurück. In der Zeit, als ich auf Kishona war, ich Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Auf jeden Fall, da war ein grosser Stolz auf Frischon oben, das Brüderhaus mit Graniumkistli zu schmücken. Ich weiß nicht, wie viele Kistli das wir dort jeden Frühling bepflanzt haben. Und ich war selber mal ein Gärtner, bei der Gartengruppe. Und die den Gärtner Stutz noch kennt haben, der Dani weiss, wie der war. Er hat auch seinen Kopf gehabt und ich habe meinen Kopf auch gehabt. Er hat es ein bisschen anders gelernt, wie man die Graniumkistli bepflanzt, als ich es gelernt habe. Und ich weiss, wir haben dort mal richtig. Er hat gesagt, Bruder Wunderli, wenn Sie jetzt nicht machen, dann ich sage, dann müssen Sie zu dieser Gruppe aus. Ich bin mir es gewohnt, dass man das Kistli zuerst ganz auffüllen tut und mit den Händen rein und den Granium rein andrücken, fertig. Das war in meiner Sicht das Wirtschaftlichste, das Schnellste. Und er war sich gewohnt, halb einfüllen, Granium reinstellen und dann anfangen auffüllen. Und ich habe das so übelzeitig gefunden. So mühsam. Wie kann man nur so mühsam Graniumkistli bepflanzen? Ein Opfer bringen und einmal sagen, selbst bei der Bepflanzung von einem Graniumkistli kann ich auf meine Methode verzichten. Und dann mache ich es halt, wie er will. Schließlich, die Ausbildung ist nicht schneller fertig, ob ich es jetzt so oder so mache. Die, die den Film Pearl Harbor kennen, die mögen sich vielleicht an die Szenen erinnern, wo die Amerikaner Tokio angegriffen haben. Und die beiden Freunde haben zueinander gesagt, wahrscheinlich werden wir die Schlacht verlieren, aber es geht darum, dass wir den Krieg gewinnen. Ich will nicht von Krieg reden, ich will von Gemeinschaft reden. Aber es geht darum, dass wir lernen, vielleicht einmal auf etwas verzichten, ein Opfer zu bringen, damit wir miteinander eine Einheit erleben können, die uns gemeinsam auch weiterbringt, die uns fördert und die uns in der Gemeinde auch zu einer Einheit verschmelzen lässt. Auch wenn man über Farben immer diskutieren kann, aber man kann sich am Schluss nur für eine entscheiden. Und am Schluss muss man sagen, ob das um Vorhänge, um Stuhl oder um Wandfarben geht, das kommt doch am Schluss nicht darauf an. Wir alle haben unsere ästhetischen Vorstellungen. Aber lohnt es sich, wegen dem Köpfe einzuschlagen? Man kann auch sagen, hat es sich gelohnt beim Luther und beim Zwingli, dass die einander so hart ausgeteilt haben? Ist doch völlig daneben gewesen. Und bis heute ist zwischen Lutheraner und Zwinglianer das Thema noch nicht gelöst. Und darum Opfer können bringen, dass man eine Einheit kann leben kann, die auch ein Zeugnis ist nach außen, wo prägt ist von einer Liebe, von Respekt und nicht von Rechthaberei. Und die grosse Frage ist halt schon, wie können wir wie können wir zu dieser Einheit kommen, dass es nicht ein fauler Kompromiss ist? Und es ist schon speziell, wie Jesus darum bittet, mach sie eins in uns. So wie du und ich. So sollen auch sie nicht einfach unter sich eins sein, sondern in uns innen eins sein. Sie sollen zu uns vollumfänglich gehören. Und wir merken da etwas raus. Jesus ringt darum, dass die Jünger weiterhin in seiner Beziehung bleiben. Erhalt sie in mir. Sorgt dafür, dass sie mich oder dass sie uns, den drei einigen Gott, nicht anfangen zu vernachlässigen, sondern dass wir als Göttlichkeit, als drei Einigkeit in ihren Herzen bewahrt bleiben. Und dass wir es können, in ihren Herzen entfalten, damit wir können in ihren Herzen Gestalt bekommen und dass das, was unser Wesen ist, das göttliche Wesen, immer mehr auch in ihren Herzen kann zum Ausdruck kommen. Es ist etwas, was ganz speziell ist, was da Jesus bittet tut. Etwas, wo man sagen kann, ja, wie soll man das richtig erklären? Man kann nur darum bitten und sagen, Heiliger Geist, schenkst, dass wir das Geheimnis von eins werden mit Christus richtig begreifen können. Und wenn wir es am Schluss auch nicht richtig begreifen können und nicht allen Leuten richtig erklären können, aber dass wir es mindestens erleben können. Weil der Heilige Geist kann sich auch in unseren Herzen entfalten, auch wenn wir nicht alles über die sogenannte Pneumatologie erklären können, über die Lehre vom Heiligen Geist. Das ist eben ein Geheimnis vom göttlichen Wirken, das über das menschliche Wirken hinausgeht. Und Jesus sagt sie auch ganz deutlich, schenkt, dass mein Name in ihren Herzen innen bleibt. Und man kann sich jetzt schon überlegen, ja, was nützt es schon ein Name? Aber der Name Jesus, schon nur Jesus, der zum Ausdruck bringt, Gott will retten. Oder wenn wir andere Namen anschauen, Immanuel, Gott für uns. Oder wenn wir dann noch einen Schritt weiter gehen, andere Bibelverse anschauen, was dort der Jesaja zum Ausdruck bringt, wo er das auflistet tut. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und wenn nur ein Aspekt noch mehr rauskommt, Frieden in unseren Herzen. Stellt euch vor, was sich da noch mehr könnte verändern im Zusammenleben in der Familie. Oder auch am Arbeitsplatz. Letzten Donnerstag hatte ich eine Zoom-Sitzung, einmal mehr, mit meinem Chef. Und es ging um Stellenprozent gegangen, wo ich beantragt habe. Und ich wusste, er wird darum kämpfen, dass er die nicht muss bewilligen muss. Und ich habe gewusst, ich werde dafür kämpfen, dass ich sie überkomme. Und dass das am Schluss fair bleibt, ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich habe gewusst, es ist nicht in meiner Hand. Und ich habe gewusst, manchmal ist mir dann geneigt, auch nach all dem, was man schon erlebt hat, manchmal plötzlich Vorwürfe zu machen und zu sagen, ja, ihr klemmt immer nur, wenn es um Personal geht und wir müssen es ausbaden und unsere Leute kommen dann anschlagen und weiss nicht was. Ohne Vorwurf bin ich am Schluss durchgekommen und am Schluss sagt er, also gut, dann machen wir es. Aber es ist auch nicht immer so. Ich habe zwei Abteilungsleiter, gehen beide in eine Freikirche. Aber ich bin auch mal fast an den Punkt hergekommen, dass ich gesagt habe, oh, jetzt müsst ihr aufhören miteinander diskutieren, sonst gehe ich euch zum Zoom raus. Das kann man ja alles heute machen. Aber das wäre auch nicht die Lösung gewesen. Aber man merkt, wenn schon nur Frieden in unsere Herzen kommt und darum, was unternimmst du für dein Leben, für das Zusammenleben in der Familie und in der Gemeinde, dass Jesus Raum kann behalten in deinem Herz. Wie gehst du am Morgen früh in den Alltag inne? Welche Bedeutung spielt Jesus in deinem Herz inne, wenn du am Morgen in den Alltag inne gehst? Kommt dir der Raum über? Und bist du auch durch den Tag durch meditativ, könnte man sagen, meditativ so unterwegs, dass du mit ihm rechnest? Auch wenn du gar nicht an ihn denkst. Dass du dir bewusst bist, er kommt mit überall her und überall, wo ich hergehe, dort ist er schon. Und darum, wir brauchen wieder mehr Erneuerung in unseren Herzen. Und das ist nicht etwas, was von heute auf morgen kommt. Wenn man den Paulus im Römerbrief anschauen tut, wenn er von der Erneuerung von unseren Herzen redet im Römer 12, dann meint er das als einen Prozess, der sich fortlaufend wiederholen tut. Am Morgen tue ich duschen, tue mich abtrechnen und bin bereit, um zu arbeiten. Und dann ist der Prozess abgeschlafen und gar nicht arbeiten. Aber der Erneuerungsprozess, das ist etwas, was sich fortlaufend wiederholen tut. Und für das brauchen wir Gemeinschaft mit Gott, Verbindung mit Gott. Und darum ist es auch interessant, das hohe priesterliche Gebet knüpft an Johannes 14, 15, 16. 14 und 16 ist die Rede vom Heiligen Geist, Kapitel 15 ist die Rede vom Weinstock, von der Verbundenheit und dann kommt das Kapitel 17. Es ist in einem Kontext, der wirklich von Verbundenheit reden tut. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir so mit Jesus weiter unterwegs bleiben. Und das Lied, das man früher noch viel gesungen hat, Macht, Kraft, Sieg und Frieden ist im Namen Jesus, dass der immer wieder neu zum Ausdruck kommt. Jetzt kann man sagen, jetzt kommt es gut. Tatsache ist, nein, ich werde da noch schnell etwas ganz Kurzes anfügen. Es gibt nach wie vor Grenzen. Ich weiss nicht, wer von euch am Checkpoint Charlie war in Berlin. Dort sind sich Russen und Amerikaner gegenübergestanden und haben fast den dritten Weltkrieg ausgelöst. Herd auf Herd ist es gegangen. Zum guten Glück haben sie sich im letzten Moment noch einigen und es ist nichts passiert. Aber so wie dort zumal der Respekt gesiegt hat, ist es auch wichtig, dass man lernt, es gibt manchmal Grenzen. Es gibt nicht für alles eine Lösung. Und wir sind meistens darauf aus, mit genug Diskutieren können wir es lösen. haben eine Weiterbildung gemacht bei uns im Geschäft, was darum gegangen ist, um dialogisches Coaching. Dialog und Diskutieren ist nicht ganz das Gleiche. Wir gehen davon aus, dass wenn wir genug Argumente haben und sogar noch meinen, wir haben genug qualitativ starke Argumente, dann kann man jedes Problem lösen. Ein riesen Irrtum. Es braucht einen dialogischen Umgang miteinander immer wieder neu, auch in der Gemeindearbeit, und nicht jede Bibelstelle lässt sich so einfach interpretieren. Aber im dialogischen Schaffen geht es darum, dass man wirklich lernt, aufeinander zu hören. Und dass man lernt, unser Denken hat halt auch Verkrustungen. Unser Denken ist sehr verkrustet und es gelingt uns nur schwer, uns von inneren Bildern und Denkmustern zugunsten von Unbekannten zu lösen. Kreativität kann sich nur dann entfalten, wenn unser Denken ins Fließen kommt. Bei dem Zitat habe ich an eine junge Frau denken, die ist am Morgen immer eingestiegen im Bus. Und sie ist eingestiegen und kann beim Eingang zu, hat sie eine Stange gehabt und dann hat sie sich daran festgehalten. Natürlich, die Stange hat ihre Sicherheit gegeben, weil der Bus hat noch ein paar Kurven müssen machen. Aber bei jeder Station, wo die Tür wieder aufgegangen ist, haben sich alle müssen um die Frau herum reinquetschen. Und das war manchmal mühsam gewesen. Die Leute sind damals fast nicht reingekommen. Die ist so blöd dort gestanden. Aber es wäre nicht auf die Idee gekommen, den Standpunkt einmal zu verlassen. Und beim Dialog geht es darum, dass unser Denken in einen Fluss hineinkommt. Es ist einfacher, eine Meinung zu haben, als eine Meinung zu ändern. Und dass man da lernt, miteinander Dialog zu führen und auch mal zu sagen, du schaust es so an und ich schaue es so an. Wegen dem müssen wir miteinander nicht so umgehen, wie der Luther und der Zwingli miteinander umgegangen sind. Und darum auch lernen, respektieren, dass man nicht jedes Thema auf Anhieb kann lösen und es gibt Themen, die muss man einfach so stehen lassen. Aber umso mehr brauchen wir Sanftmütigkeit. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Und darum zum Schluss einfach lasst uns wachsen in dieser Liebe. Der Paulus geht auch darauf ein, im 1. Korinther 12 bis 14, wo er so hart auseinandersetzt mit der Frage vom Heiligen Geist, kommt das Mitzrinies Lied, das hohe Lied von der Liebe. Und darum lasst Liebe walten. Lasst Jesus in euren Herzen gross werden. Und lasst einmal eine Zahl gerade stehen, wenn sie vielleicht ungerade ist. Und erkennt ihr euch gegenüber immer wieder Brüder und Schwestern. Und wenn ihr in zwei Wochen Ostern feiert, denkt daran, der Jesus, der da gelitten und verstanden hat, der hat das nicht gemacht, um sich selber etwas zu beweisen. Sondern er hat das gemacht, um eine Einheit zu schaffen unter uns, eine Gemeinschaft zu schaffen und dort, wo es auch mal hergegangen ist, um wieder neue Versöhnung zu schaffen. Und dass man die immer wieder neu findet und lebt. Und so wünsche ich euch, dass die Einheit nicht einfach so ist, wie sie heute ist, für immer bleibt, sondern dass sie zunehmen kann und dass sie grösser werden kann. Ich möchte noch beten. Und dafür danke ich dir, Jesus Christus, dass du wirklich für uns so beim Vater eingestanden bist und für die Einheit gebetet hast. Und danke, dass wir so haben dürfen, einfach in deinem Wort neu erkennen, wie einzigartig dass du bist und wie wichtig dass wir dir sind. Und dass du wettest, dass wir eine Einheit leben können als Zeugnis für andere in dieser Welt, die dich noch nicht kennen. Schenk, dass wir in dieser Einheit wachsen können, dass wir stark werden können und dass wir auch so Licht und Salz in dieser Welt können. In einer ganz speziellen Zeit, wo wir drinnen sind. Und danke, dass du uns hilfst, dass die Einheit wachsen kann durch deinen Heiligen Geist, durch deine einzigartige Kraft. Und wir danken dir, dass wir immer wieder neu, jeden Tag neu dürfen, uns auf dich verlassen. Danke für deine Treue, für deine Gnade und Barmherzigkeit. Amen.